Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Unser Gast heute Vormittag in SWR 1 Leute ist der Potsdamer Klimaforscher Professor Anders Levermann. Nicht hier in Stuttgart, sondern in Berlin. Dort sitzt er in unserem Berliner SWR Hauptstadtstudio. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Es gibt diesen Standardspruch, es ist 5 vor 12, wenn die Lage ernst ist, was das Klima angeht. Haben wir es 5 vor 12 oder ist die Lage gar nicht so dramatisch?
Na, tatsächlich haben wir es wahrscheinlich eher 4 vor 12 mittlerweile. Also wir müssen weltweit, wenn wir das Pariser Klimaabkommen noch einhalten wollen, müssen wir weltweit in den nächsten 5 Jahren das Maximum der CO2-Emissionen erreichen und dann müssen wir drastisch nach unten gehen, sodass wir in der zweiten Hälfte auf Null Emissionen sind. Das ist schon ganz schön schnell.
Paris ist ja schon eine Weile her. Zwischendurch haben sich in der Welt regierungstechnisch ein paar Dinge verändert. Es gibt einen amerikanischen Präsidenten, der von Klima möglicherweise nicht sehr viel versteht, jedenfalls kein großes Interesse daran zeigt. Hat das global gesehen Auswirkungen?
Na, die Klimaforschung und das ganze Klimaproblem hat denn immer ein Problem, wenn man nicht mehr an Fakten glaubt. Da kämpfen wir schon lange mit. Diese Fakten existieren, die kennen wir auch seit 100 Jahren, wenn man so will, von Arrhenius, schon dem skandinavischen Nobelpreisträger, wissen wir, dass das Klima sich erwärmt, wenn wir CO2 in die Atmosphäre bringen. Aber wir haben jetzt tatsächlich einen Trump in Amerika und nicht mehr Obama. Und da haben wir eine Verneinung von Fakten, die natürlich auch die Klimaforschung trifft.
Es gibt ein anderes Land, das auch in erheblichem Maße die Umwelt verschmutzt und für den CO2-Ausstoß verantwortlich ist. Das ist China. Wie sehen Sie die Arbeitsbedingungen Ihrer Kollegen vor Ort?
Naja, es kommt ja nicht so richtig darauf an, dass die chinesischen Kollegen die Klimaforschung voranbringen. Da sind wir in Amerika und vor allen Dingen auch in Europa und vor allen Dingen tatsächlich auch in Deutschland ganz gut dabei. Das Problem ist, ob die chinesische Regierung was macht. Aber da sieht es gerade so aus, als wären tatsächlich die Chinesen die Vorreiter, würden anfangen, die Vorreiter zu sein im Vergleich zu den USA. Also Deutschland ist schon immer gut dabei auch noch und andere Länder wie England und so weiter. Aber China hat, wie es aussieht, begriffen, dass diese Kohleverfeuerung, die das eigentliche Problem ist, dass das nicht so weitergeht.
Weil die auch gemerkt haben, in ihren Millionenstädten mit diesem furchtbaren Smog, dass die ja die Menschen, auch die Kinder, existenziell schädigen damit?
Ja, das ist in China tatsächlich ein Phänomen. Die Kohle ist natürlich mit enormer Luftverschmutzung verbunden. Und zum einen treibt die Kohle die Temperatur des Planeten nach oben, weil durch den CO2-Ausstoß. Und zum anderen verschmutzt es die Luft und damit wird mehr Sonnenlicht reflektiert ins All zurück. Das heißt, die Chinesen merken noch gar nichts von der globalen Erwärmung, aber sie wissen, dass sie da ist, dass sie nur quasi abgedeckt wurde von der Luftverschmutzung. Aber die Luftverschmutzung, die müssen sie jetzt früher oder später in den Griff kriegen, denn die Mittelschicht in China, die ist genauso reich wie hier. Die haben nur ein Kind durch die Ein-Kind-Politik und dieses Kind atmet die ganze Zeit, als wäre es ein schwerster Raucher.
Ansonsten, was Amerika angeht, kann es sein, dass Trump gar nicht so schlimm wird, weil in Kalifornien, in anderen Bundesstaaten, was Klima angeht, sowieso ganz eigene Geschichten gedreht werden?
Naja, Kalifornien ist die viertgrößte Volkswirtschaft der Erde. Das macht man sich gar nicht klar. Das ist ein enormes Land und in Kalifornien wird einfach Klimaschutz vorangetrieben und das wird auch so bleiben. Kalifornien hat jetzt schon angekündigt, zum Beispiel in Bonn jetzt bei der nächsten Klimakonferenz als inoffizieller Beobachter dabei zu sein. Das heißt, die verhandeln quasi mit. Und da gibt es um Kalifornien rum eine ganze Allianz von Städten und auch Staaten, die den Klimaschutz weiter vorantreiben wollen.
Unser Gast heute Vormittag in SWR 1, Leute, uns zugeschaltet aus unserem Berliner SWR Hauptstadtstudio, ist der Potsdamer Klimaforscher Anders Levermann, der klarerweise in Potsdam arbeitet, lehrt und forscht. Aber in Amerika sind Sie, glaube ich, auch beruflich gesehen relativ oft?
Ja, ich bin auch Professor an der Columbia University in New York.
Was forschen Sie da?
Das Gleiche. Ich versuche einfach, den Sprung über den Atlantik oder die Brücke über den Atlantik zu halten. Wir haben sehr, sehr gute Kollegen in New York offensichtlicherweise. Ja. Und Die haben mir angeboten, auch dort zu arbeiten.
Wo arbeitet es sich einfacher?
Schön ist es in Potsdam tatsächlich. New York ist einfach aufregend. Und von der Forschung her ist es einfach wahnsinnig befruchtend. Wir haben unterschiedliche Sichtweisen. Die Wissenschaft ist die gleiche, aber die Herangehensweise ist doch sehr unterschiedlich oft.
Ja, was die Klimaforscher, also ihre Berufskollegen in Amerika angeht, hat sich für die, auch was Gelder angeht, was Forschungsaufträge angeht, seit Trump was geändert?
Natürlich ist die Forschungsgeldlandschaft in Amerika dunkler geworden oder ist gerade dabei. Also zum Beispiel hat der amerikanische Präsident ja gleich am Anfang seiner Regentschaft gesagt, dass er die Nase ab jetzt nur noch nach oben gucken lassen will, nicht mehr nach unten. Das ist dumm, ganz egal, ob sie an Klimawandel glauben oder nicht, aber nicht mehr zu gucken, wo die Hurricanes langziehen oder ob der Meeresspiegel ansteigt, ist einfach keine gute Idee.
Gibt es dafür irgendeine Erklärung oder eine Begründung? Ich meine, von den Folgen dieser Wetterextreme sind die Amerikaner ja massiv betroffen.
Ja, sind sie tatsächlich. Sie sind im Land betroffen, aber, und das ist, was wir auch in meiner Arbeitsgruppe untersuchen, eben auch indirekt über die wirtschaftliche Vernetzung auf dem Planeten. Es spielt halt eine Rolle, ob sie in Thailand eine Überschwemmung haben, weil sie dann plötzlich keine Festplatten mehr im Mediamarkt haben oder auch in Amerika. Das heißt, die Welt ist vernetzt und Wetterextreme interessieren uns überall. Die Satelliten helfen uns dabei, aber die sind auch da noch oben und die gucken auch noch eine Weile runter.
Wenn Sie das Globale ansprechen, wo auf der Welt sind die Wetterextreme gerade besonders heftig?
Das springt tatsächlich hin und her. Das sind eben auch Wetterextreme und das ist dann eben auch Wetter und nicht Klima. Das Klima beeinträchtigt das Wetter, verändert das Wetter. Aber es ist eben dann das Wetter, was die Extreme macht und was auch dann die großen Schäden hervorruft. Und die springen auf der Welt hin und her.
Was macht Ihnen da aktuell am meisten Sorge?
Was uns tatsächlich Sorge macht, ist der Jetstream. Das haben Sie vielleicht schon mal in der Tagesschau gesehen beim Wetterbericht. Diese Hochdruck- und Tiefdrucksysteme, die zu uns reinziehen und die unser Wetter bestimmen, die kommen immer letztendlich vom Atlantik her, weil die von diesem Windstrom, dem Jetstream, rübergetragen werden. Und der geht einmal um die Erde und wird eingefangen oder ist eingesperrt zwischen dem kalten Nordpol und den warmen Tropen. Und der Temperaturunterschied zwischen diesen beiden, zwischen dem Nordpol und den Tropen, der weicht gerade durch den Klimawandel auf und dadurch wird dieses Windband locker, wenn Sie so wollen, und fängt an, so Schlangenlinien zu machen. Und wenn das passiert, dann kriegen Sie immer Wetterextreme. Dann kriegen Sie plötzlich arktische Luft in Deutschland, so wie 2010, als das Transportwesen zusammengebrochen ist wegen dieses Riesenschnees, 2011 gleich nochmal. Oder Sie kriegen eine Hitzewelle auf Grönland, weil das Ganze nach Norden abgedriftet ist. Das beschäftigt gerade Nordamerika, Eurasien ganz, ganz doll.
Kann man da eingreifen? Kann man das reparieren?
Nein.
Meldung der vergangenen Woche: am Südpol ist ein riesengroßer Eisberg weggekracht. Warum ist er weggekracht?
Eisberge müssen immer mal abbrechen von der Antarktis. Das Besondere an dem war, dass er so riesig groß war. Also wir haben seit 30 Jahren etwa Satelliten, um solche Eisberge zu untersuchen und überhaupt zu entdecken erstmal. Und in diesen 30 Jahren war das der größte, den wir beobachtet haben. Das war schon ein Riesenspektakel.
Wohin wird der treiben?
Na, der ist jetzt im südlichen Ozean und da ist diese Riesenströmung um den Südpol rum, der schwimmt nach Osten und dann wird er über die nächsten 2-3 Jahre wegschmelzen.
Das heißt, er wird auch keine Schäden anrichten?
Na, wenn man da nicht mit einer Titanic gegenfährt, dann sollte der erstmal keine Schäden anrichten. Der hatte also das Ökosystem in der Umgebung, hat er schon tatsächlich beschädigt. Ja. Aber das ist auf einer großen Skala jetzt nicht relevant. Sie müssen sich vorstellen, das Ding ist so doppelt so groß wie das Saarland. Das heißt, wenn der jetzt einfach, der schrabbelt erstmal an der Küste lang und reißt da alles am Boden kaputt.
Wenn der jetzt abgekracht ist und wegschmilzt im Lauf der Zeit, hat das irgendwelche Auswirkungen auf den Meeresspiegel?
Nee, tatsächlich nicht, weil das nach dem Archimedes-Prinzip schwimmt der ja schon und hat damit das Wasser schon verdrängt, was er dann später an Volumen einnimmt. Das heißt, wenn der schmilzt, da passiert nichts.
Ah, ja.
Das Abbrechen, das ist eben ein Abbrechen von einem Eisschelf. Und diese Eisschelfe, die wirken als Stöpsel für das Eis, was auf dem Land aufliegt. Und wenn das sich dann beschleunigt, das haben wir in der Vergangenheit gesehen, beim Larsen B-Eisschelf und so weiter, dann erhöht das den Meeresspiegel.
Ist es in der Antarktis in den letzten Jahren viel wärmer geworden?
Es ist vor allen Dingen in der Halbinsel wärmer geworden und die ganze Antarktis ist in Bewegung gekommen. Wir sehen, dass die Antarktis an Eis verliert und damit den Meeresspiegel ansteigen lässt weltweit. Die Antarktis hat da das größte Potenzial, kann am meisten Unheil anrichten auf der Welt, wenn sie so wollen. Und deswegen gucken wir da besonders gut hin.
Wenn Sie da genau hingucken, gucken Sie natürlich auch auf der anderen Seite der Erdkugel genau hin, auf die Arktis. Wie hat sich da das Wetter bzw. das Klima in erster Linie verändert?
Ja, also die Arktis hat sich tatsächlich am stärksten erwärmt, also doppelt so stark wie der Rest des Planeten. Und das liegt vor allen Dingen an diesem dramatischen Rückgang des arktischen Meereises. Am Nordpol ist es tatsächlich gefrorenes Meerwasser, was wir dort als Eis sehen. Das ist viel, viel dünner als in der Antarktis am Südpol. Aber es schmilzt auch viel, viel schneller weg und das führt zu zusätzlicher Erwärmung. Und das führt tatsächlich zu den Wetterextremen in der Nordhemisphäre, die sich stark verstärken.
Mit katastrophalen Auswirkungen auch auf die Tierwelt?
Die Tierwelt ist immer das Erste, was angeguckt wird, die Natur, wie sich die Natur verändert. Aber mittlerweile müssen wir sagen, das geht um die Menschen hier, dass sie die Inuit, das da oben beeinträchtigt werden. Aber die Korallenriffe sterben weltweit wegen der Erwärmung. 600 bis 800 Millionen Menschen weltweit hängen mit ihrer Lebensversorgung an den Korallenriffen. Und die Wetterextreme, das erlebt jeder tagtäglich oder nicht tagtäglich, aber im eigenen Leben, die beeinträchtigen uns tatsächlich.
Dazu kommt dann noch, dass wenn der Permafrost schmilzt, offenkundig große Mengen an Methan freigesetzt werden. Mit welchen Folgen?
Als das Erste, was dann passiert, ist, die Infrastruktur geht ihnen kaputt. Die Häuser, die sie da drauf gebaut haben, die Pipelines, die sie gebaut haben, das versinkt alles und wird verbogen. Aber Sie haben recht, was dann auch passiert ist, da beginnt biologische Aktivität. Das ist ein Verfallen, da fängt es an zu modern. Was vorher eingefroren war, fängt an zu modern. Und da kommen dann durch die Bakterien, die ganze biologische Aktivität, kommt Methan raus. Und Methan ist ein Treibhausgas. 20 Mal potenter als CO2, als Kohlendioxid und führt zu weiterer Erwärmung.
Wie oft, Herr Levermann, haben Sie mit Politikern zu tun?
Ich war, glaube ich, dreimal im Bundestag in diesem Jahr bisher. Mal gucken, wie das weitergeht. Wir haben Briefings gemacht für die verschiedenen Fraktionen, Bundestagsfraktionen jetzt im letzten halben Jahr und waren im Wirtschaftsministerium und im Umweltministerium. Ja, also ich habe relativ viel mit Politikern zu tun.
Lassen Sie mich raten, ich könnte mir vorstellen, dass das Interesse an Ihrer Arbeit relativ groß ist.
Ja, das ist so. Und langsam driftet es auch vom Umweltministerium, wenn Sie so wollen, eben ins Wirtschaftsministerium, ins Finanzministerium, weil es eben darum geht, dass man die Preise oder die Kosten, die durch Kohlendioxid entstehen, durch die Schäden, die durch Kohlendioxid entstehen, langsam auch der Wirtschaft wieder zuführen will. Das heißt, Kohle ist das eigentliche Problem. Sie müssen aus der Kohle raus und das weltweit. Was jetzt da konkret in Deutschland passiert, das muss man diskutieren. Weltweit ist es eine ganz klare Sache und die Kohle ist wieder auf dem Vormarsch weltweit. Die Erneuerbaren auch. Die Erneuerbaren ziehen ganz stark an gerade. Aber wir müssen in irgendeiner Form, wenn wir das Paris-Abkommen einhalten wollen, die Kohleverfeuerung, die Kohleverstromung stoppen. Und da muss man die Arbeitsplätze tatsächlich verschieben. Und das ist sehr, sehr wichtig.
Sind Arbeitsplätze der eigentliche oder vielleicht sogar der einzige Grund dafür, dass die Kohle wieder auf dem Vormarsch ist?
Das ist sicher nicht der einzige Grund. Kohle ist einfach eine extrem billige Energie, wenn sie nicht tatsächlich die Schäden, die die Kohle anrichtet, mit einpreisen. Und da will ich jetzt, also ich bin in keiner Form ein Ökoaktivist. Ich sage da nur die Dinge, die tatsächlich wissenschaftlich auch belegt sind. Aber wenn Sie die Gesundheitsschäden allein hernehmen und die anderen Aspekte, die von der Kohleverfeuerung herrühren, dann subventionieren wir gerade weltweit im Mittel jede Tonne Kohle mit 150 Euro. Ja. Und das ist tatsächlich eine riesen, riesen Summe.
Und das ist eine Zahl, die man ernsthaft auch nicht bezweifeln kann?
Die kann immer diskutiert werden. Das ist jetzt nicht von mir erdacht, sondern das ist errechnet von Ökonomen. Und in diesem Fall würde es eben dazu führen, dass die Kohle teurer würde, wenn Sie so wollen, aber gleichzeitig eben andere Energieformen billiger.
Ist es in Deutschland von Vorteil, dass zwei Spitzenpolitiker, nämlich Frau Merkel und Herr Gabriel, mal Umweltminister waren?
In Deutschland haben wir nicht so richtig ein Problem, was das Verständnis angeht und den prinzipiellen Weg irgendwo hinzukommen. In Deutschland haben Sie eine große Akzeptanz des Klimaproblems als Problem und eines Problems, das wir lösen müssen, bei der Politik genauso wie in der Bevölkerung. Aber wir müssen das weltweit schaffen. Und das Tolle eigentlich hierbei ist, dass das Ganze eine Riesenchance ist. Wir reden immer davon, dass wir Dinge stoppen müssen, dass wir die Kohle stoppen müssen. Aber was das tatsächlich bedeutet, ist ja, wir brauchen ja nicht weniger Energie, wir brauchen ja mehr Energie. Und was das tatsächlich bedeutet, ist, wir müssen umschwenken. Und umschwenken ist wirtschaftlich eigentlich immer gut.
Klima, Klimaveränderung, Klimaforschung, Klimakatastrophe möglicherweise auch als Worst-Case-Szenario-Themen mit Anders Levermann, Potsdamer Klimaforscher, uns nach wie vor aus Berlin, aus unserem Berliner SWR-Hauptstadtstudio zugeschaltet. Wie schätzen Sie es für Baden-Württemberg ein?
Für Baden-Württemberg alleine kann ich das tatsächlich nicht einschätzen. Wir sehen weltweit eine Erwärmung. Wir wissen es für Europa konkret, wir wissen es auch für Deutschland konkret, dass wir schon in der Vergangenheit jetzt diese Erwärmung sehen und damit einfach auch Hitzeextreme zunehmen. Wetterextreme, auch andere Wetterextreme, zum Beispiel Niederschläge, plötzlich Überflutungen, solche Dinge. Aber die Hitzeextreme, die haben wir schon 2002, 2003 beobachtet. Das runterzubrechen auf dem Bundesland ist tatsächlich nicht trivial. Was wir sagen können, ist, Wetterextreme nehmen zu und werden intensiver.
Wenn man die großen Städte anguckt, in Baden-Württemberg, Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim, Freiburg, hat die Hitze eine ganz andere Rolle inzwischen eingenommen, als das früher der Fall war. Und vermutlich kann man das erweitern auf viele, viele andere Städte in Mitteleuropa, oder?
Ja, das kann man, das ist allgemein wahr. Sie müssen sich das vorstellen. Es geht ja nicht darum, dass es 1 Grad wärmer wird oder 2 Grad wärmer wird. Das merkt man gar nicht. Von einem Tag auf den nächsten sind die Schwankungen viel größer. Was das große Problem ist, ist, wenn Sie plötzlich dadurch eine Verzehnfachung oder eine Verzwanzigfachung der extremen Hitzetage haben, dann wird es interessant. Dann wird es auch im negativen Sinne interessant, weil sie sich dagegen schützen müssen. Dagegen müssen sie die Altersheime schützen, dagegen müssen sie die Krankenhäuser schützen und letztendlich auch die Kitas. Da wird es teuer, aber vor allen Dingen ist damit natürlich menschliches Leid assoziiert.
Ansonsten Auswirkungen hat das Ganze auch auf die Natur. Also wird der Wald, was denken Sie, in 100 Jahren oder in 50 Jahren noch so aussehen, wie er heute aussieht?
Nee, wir sehen da ja schon Veränderungen, aber das sind Verschiebungen und das ist schon relevant und das ist schon wichtig. Aber ich denke natürlich, dass Dinge immer in Bewegung sind. Das Wetter ist in Bewegung, die Natur ist in Bewegung. Es geht vor allen Dingen darum, dass wir mit dieser Bewegung Schritt halten können als Gesellschaft, dass die Natur Schritt halten kann. Und in bestimmten Gebieten, und das betrifft jetzt eben weniger den Wald, aber auch den Wald, aber zum Beispiel Korallenriffe, da drängen sie bestimmte Ökosysteme aus dem System raus. Also Korallen sterben weltweit mit einem dramatischen, mit einer dramatischen Geschwindigkeit.
Warum
die Eisbären im Norden.
Warum ist das so schlimm, wenn die Korallenriffe sterben?
Naja, das können Sie auf verschiedene Weisen sehen. Also ich bin nun kein so ökologisch mitfühlender Mensch, ein bisschen schon, aber nicht so sehr. Ich denke da immer an die Menschen eher. Aber natürlich sind die Korallenriffe enorme Ökosysteme. Da ist ganz viel Fisch, da ist ganz viel Biodiversität. Aber es sind eben auch 600 bis 800 Millionen Menschen weltweit, die mit ihrer Lebensversorgung an den Korallenriffen hängen. Und 600 bis 800 Millionen, das ist schon eine signifikante Zahl.
Es gibt Verschwörungstheorien aller Art, die gibt es natürlich auch beim Klima und die gibt es natürlich auch für die Klimaforschung. Professor Anders Levermann, was ist die Verschwörungstheorie, die Sie am originellsten finden und die Ihnen am besten gefällt?
Da gibt es ja eine ganze Palette. Das eine ist wahrscheinlich, wir haben immer einen Mann vor dem Institut stehen, alle paar Wochen mit einem Plakat, dass die Flugzeuge irgendwelche Chemikalien rauslassen und damit die Chemtrails ziehen und damit eigentlich das Klima verändern, dass wir da mal reingucken sollen. Der Herr steht da ganz ruhig und ganz mahnend, aber er stört im Großen und Ganzen nicht. Das ist immer ganz interessant und ein bisschen lustig, ehrlich gesagt.
Okay. Ist es weniger lustig, wenn Sie als seriöser Wissenschaftler hören müssen, dass Sie einer sind, der trickst und täuscht und lügt?
Ja, das ist nicht lustig, weil so viele Leute daran hängen, also weil unsere Kinder, unsere Zukunft tatsächlich daran hängen. Ich sage ja nicht, dass wir werden nicht vom Klimawandel getötet alle oder irgend sowas. Das ist Quatsch, aber es wird signifikanten Druck oder starken Druck auf die Gesellschaft geben. Das ist schlimm, wenn dann diese Wahrheiten, die wir tatsächlich haben mittlerweile in Bezug auf Klimawandel und die wir auch schon länger haben, wenn die einfach verneint werden und gesagt wird zum Beispiel, es wäre alles von China ausgedacht, um der USA zu schaden.
Ja, auf der anderen Seite, man hat es ja auch immer mit konkreten Gegenbeispielen sehr einfach, um das, was Sie generell plakatieren, in Frage zu stellen? Also Beispiel, Sie sagen, es wird immer wärmer auf diesem Planeten. Dann sage ich, ja, aber Entschuldigung, im April hat es in Baden-Württemberg Frost gegeben und die Kirschen und Trauben sind weggefroren.
Ja, das stimmt, das gibt's. Und diese ganzen Argumente, die habe ich vielleicht schon alle gehört. Ich glaube, also ich habe so 150 bis 200 Vorträge gehalten und viele, viele Fragen entgegengenommen. Ja. Das ist auch richtig, dass Leute das immer wieder in Frage stellen und uns immer wieder quasi untersuchen und drauf gucken. Aber wir dürfen dabei nicht die Richtung verlieren, weil wir, Sie müssen sich vorstellen, ich weiß nicht, es gibt 10, 20, 30.000 Klimaforscher auf der Welt, das kriegen sie gar nicht hin, dass sie die alle zusammen verschwören lassen. Ja. Ja. Das ist einfach ganz, ganz harte Physik, ganz klare Physik. Natürlich wird es nicht an jedem Ort jederzeit wärmer, sondern wir haben Jahreszeiten, wir haben Wetter, aber der ganze Globus, der erwärmt sich, weil wir die Energie nicht mehr rauskriegen. Die Sonnenstrahlen, die reinkommen, davon kriegen wir immer weniger raus, je mehr CO2 wir in der Atmosphäre haben.
Wie gehen Sie mit dem Argument um, das Sie sicher auch bei dem einen oder anderen Vortrag dann immer hören, wir leben nun mal in einer Periode, in der es warm ist oder heiß ist und die Natur wird es schon richten und irgendwann kommt die nächste Kälteperiode?
Seit etwa 1,2 Millionen Jahren haben wir immer ein Abwechseln von Warmzeit und Eiszeit. Seit 10.000 Jahren sind wir in der Warmzeit. Und das sind auch genau die 10.000 Jahre, in denen wir unsere Zivilisation aufgebaut haben. Das ist also eine wichtige Sache gewesen, dass in dieser Zeit das Klima konstant war, mehr oder weniger, mit ein bisschen hoch und runter. Jetzt sind wir auf einem Weg in die Heißzeit. Mhm. Den gleichen Temperaturanstieg, den sie hatten, über 10.000 Jahre von der Eiszeit in die Warmzeit, den kriegen wir jetzt nochmal in 100 Jahren, also 100 Mal schneller und 5 Grad nach oben, also in die entgegengesetzte Richtung. Das heißt, wir machen da schon als Menschheit was ganz, ganz Besonderes mit dem Planeten und das ist wenigstens, das ist ein paar zig Millionen Jahren nicht da gewesen, das letzte Mal bei den Dinosauriern.
Worst-Case-Szenario, Herr Levermann. Der Planet bis zum Ende des Jahrhunderts heizt sich nicht um 2 Grad auf, sondern um 5. Was würde dann passieren?
Na, der Meeresspiegel steigt immer schneller an, aber vor allen Dingen die Korallen sind alle tot. Das Meereis in der Arktis ist weg. Das heißt auch der Lebensraum für ein ganzes Ökosystem, was wir da jetzt haben, insbesondere inklusive der Eisbären. Aber vor allen Dingen werden die Wetterextreme zunehmen. Wir haben jetzt schon einen verringerten Unterschied zwischen Nordpol und den Tropen und dieser Temperaturunterschied zwischen dem kalten Nordpol und den Tropen, der hält unser Wettersystem gerade oder in der Vergangenheit stabil und es wird langsam instabil. Das ist das große Problem.
Was würde denn passieren, wenn das Eis an den beiden Polen komplett wegschmilzt?
Der Nordpol, da ist es wirklich das Ökosystem und die zusätzliche Erwärmung. Da steigt aber der Meeresspiegel nicht dadurch an. Am Südpol haben wir einen riesen Eispanzer und der schmilzt langsam. Der schmilzt aber nicht in diesem Jahrhundert, der schmilzt auch nicht im nächsten Jahrhundert. Aber wenn er ganz geschmolzen wäre, dann würde der Meeresspiegel weltweit um 55 bis 60 Meter ansteigen. Und das ist tatsächlich eine enorme Menge, dann hätten sie die Küste vor Berlin.
Eine Stadt wie Hamburg würde es in der Form nicht mehr geben, ein Land wie Holland würde es in der Form nicht mehr geben?
Das ist wahr, aber das passiert, wie gesagt, das ist ganz wichtig, nicht in diesem Jahrhundert, auch nicht im nächsten Jahrhundert, aber es ist eben das, wo es hingeht. Sie können sich das vorstellen, wenn ich Ihnen einen Eiswürfel hier auf den Tisch lege, dann werden wir, und wir reden darüber, wie schnell der schmelzen wird, dann haben wir vielleicht Unterschiede, wie schnell das gehen würde, aber wir werden uns beide sicher sein, dass er wegschmelzen würde. Und deswegen können wir relativ gut vorhersagen, wie viel Eis dann überleben wird, bei welcher Temperatur. Mhm. Und bei 5 Grad ist das eben nicht mehr so viel.
Also wenn die Erde sich schneller erwärmt als gedacht, kriegen wir dann auch möglicherweise eine Wasserknappheit auf der Erde?
Ganz im Gegenteil. Sie haben also mehr Verdunstung und damit auch mehr Regen, mehr Niederschlag. Allgemein gehen wir aber davon aus, dass trockene Gebiete trockener werden und feuchte Gebiete feuchter. Das heißt, da, wo jetzt viel Regen fällt, da fällt dann in der Zukunft noch mehr Regen. Sie müssen diesen Regen auffangen und Sie müssen den auch benutzen, um ihn als Trinkwasser benutzen zu können. Trinkwasser ist im Allgemeinen tatsächlich ein Managementproblem und nicht so sehr eins, dass es keins gäbe.
Wenn die Erde sich so dramatisch erwärmen würde, welche Auswirkungen hätte das beispielsweise auf Länder Südeuropas?
Starke Dürre. Wasserknappheit tatsächlich regional. Das ist das, was ich gerade sagte. Trockene Gebiete werden trockener. Skandinavien wird sozusagen immer feuchter, aber der Mittelmeerraum wird immer trockener. Und das führt natürlich zu Waldbränden und zu Wasserknappheit lokal.
Und könnte dann im Extremfall auch dazu führen, dass bestimmte Gegenden in Südspanien, Süditalien kaum noch bewohnbar sind und stattdessen in Norwegen dann der Wein wächst?
Naja, Wein kriegen Sie bis nach Norwegen wahrscheinlich nicht hoch, aber das sehen wir schon jetzt, dass in Deutschland auch die Weinregionen sich verschieben. Tatsächlich ist es so, dass der menschliche Körper ab einer gewissen Wärme in Kombination mit der Luftfeuchte, also da gibt es so eine spezielle Formel, nicht mehr existieren kann. Das ist also nicht eine Frage von sich nicht wohlfühlen oder nicht mehr arbeiten können, sondern tatsächlich, man kriegt dann die Wärme aus dem Körper nicht mehr weg. Das heißt, da können Sie dann nicht mehr leben ohne Aircondition und solche Gebiete wird es geben.
Paris, das Klimaabkommen ist Vergangenheit. Gleichwohl haben sich die Nationen dieses Planeten auf ein Ziel einigen können. Gucken Sie davon ausgehend dann doch einigermaßen optimistisch in die Zukunft?
Ich gucke sehr, sehr optimistisch in die Zukunft. Das hört sich vielleicht nicht so an, wenn man mich über die Katastrophe reden hört, aber ich bin halt auch der diese Katastrophe die ganze Zeit ausrechnet. Deswegen muss ich die auch mit wahrheitsgetreu erzählen. Nein, es bewegt sich gerade ganz, ganz viel. Sie sehen, China bewegt sich. China hat seit 3 Jahren Wirtschaftswachstum, wie vorher auch, aber seit 3 Jahren kein Anstieg des CO2-Ausstoßes mehr. Und China ist der größte Emittent.
Ja.
Sie sehen gleichzeitig, Kalifornien versucht, erneuerbare Energien zu fördern. Und wir sehen jetzt einfach nur, dass die amerikanischen Firmen Nachteil haben, dadurch, dass ihre Bundesregierung sie nicht fördert. Aber in China passiert das Gegenteil. Also da ist ganz, ganz viel Bewegung drin und ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg.
Was ist mit diesen sogenannten Schwellenländern? Spielt beispielsweise in Indien Klimaveränderungen eine Rolle?
Indien, da spielt es eine Rolle, einfach weil es passiert. Aber es ist tatsächlich noch nicht in der Politik in dem Sinne angekommen, als dass da groß was passieren würde, weil Indien ein sehr, sehr armes Land ist und sie können sich natürlich auch nicht moralisch hinstellen und sagen, dass der arme Bauer, der von der Hand in den Mund tatsächlich seine Familie ernährt, in irgendeiner Form Klimaschutz machen muss. China ist so ein Mittelkandidat. Da muss man einfach von außen gucken, dass die nicht den fossilen Weg weitergehen und dass das, was da jetzt an Energiepotenziale aufgebaut werden, erneuerbar aufgebaut werden und nicht fossil. Und da ist eben auch die Rolle von Deutschland wichtig und eben die Gewinnerrolle, wenn Sie so wollen, von Deutschland. Denn ein Umschwung, ein wirtschaftlicher Umschwung, der produziert immer Gewinner und Verlierer und im Allgemeinen ist ein Umschwung was Gutes für die Wirtschaft.
Zumal, also wenn man weiß, Kohle hat eigentlich keine Zukunft, Atom in der jetzigen Form hat keine Zukunft, mit den Autos muss ich auch was tun. Das ist ja auch eine riesengroße Chance für die Ingenieure dieser Welt.
Naja, wenn Sie den Leuten vorher gesagt haben, dass sie gesagt hätten, dass es Computer so einen Lauf machen würden, wie sie es tatsächlich gemacht hätten, dann hätten sie wahnsinnig viel Geld verdienen können. Und ich stelle mich oft vor Industrievertreter und sage, hier, wir sagen Ihnen, was in den nächsten Jahrzehnten passiert, machen Sie was draus.
Was sagen Ihnen dann die Industrievertreter zurück?
Das bewegt sich gerade wirklich enorm. Also 2007 hatten wir mit dem Friedensnobelpreis, den wir im Weltklimarat bekommen haben, zusammen mit Al Gore, haben wir sehr, sehr viele Industrievertreter gehabt, die zugehört haben. Und damals war das noch wesentlich skeptischer. Die haben halt zugehört, weil Frau Merkel uns zugehört hat, weil wir die Berater waren in Klimafragen. Jetzt ist es ganz anders. Jetzt ist da Aufbruchstimmung. Jetzt werden die neuen Märkte gesehen und das Innovationspotenzial.
Und dazu kommt, jeder von uns kann auch was tun. Wenn Sie zum Schluss der Sendung einen Tipp frei hätten, was kann jeder von uns in allererster Linie tun?
Ja, das Erste, was man machen kann, ist, sich diesem Übergang nicht in den Weg zu stellen. Zu sagen, wir müssen diese, das ist noch nie da gewesen, wir bringen die ganze Welt von der Kohlewelt, von der Kohleenergieversorgung in eine erneuerbare Energieversorgung. Da wird viel Bewegung sein. Stellen Sie sich auf die richtige Seite der Geschichte. Das ist tatsächlich das, was jeder Einzelne machen kann. Sie können auch Vegetarier werden, Sie können auch weniger Auto fahren, Sie können auch weniger fliegen, aber vor allen Dingen den Umschwung mitmachen.
Vielen Dank für das Gespräch und schöne Grüße nach Berlin.
Ja, Grüße zurück.
Eins gehört.